möchte ich euch noch bitten, Kapitel 16 nochmal aufzuschlagen, 4. Mose. Und ab Vers 31 mit mir nochmal kurz anzuschauen. Und es geschah, als alle diese Worte ausgeredet hatten, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und ihre Familie und alle Menschen, die Korach angehörten, und ihren ganzen Besitz. Ich habe dann gelesen, beim Lesen habe ich gedacht, was werden sie jetzt denken? Und habe eigentlich gewartet, dass man sich meldet. Ich sage, oh, das ist aber ungerecht. Kam keiner, habe ich weitergelesen. Ich dachte mal, die sind halt schon reif. Verstehen das schon besser. Da, normalerweise kommt ein Ungerechtigkeitsempfinden. Wie können, weißt du, der blöde Korach, der hat es da verbockt, und die ganze Familie und die Kinder, die müssen die Konsequenzen dafür tragen. Und dann, ja, Gott sucht die Heim der Kinder, die Sünden der Kinder dann in die Generation danach, und dann, ja, voll fies, gell? Und ich möchte euch etwas zeigen, und zwar 4. Mose 26, Vers 10 und 11. 4. Mose 26, Vers 10 und 11. Es kommt halt ein bisschen später, aber das ist wichtig. Da heißt es, ab Vers 8. Und die Söhne Palus, ab Vers 9. Und die Söhne Eliabs, Nemual und Datan und Abiram, das sind Datan und Abiram, die Berufenen der Gemeinde, die gegen Mose und gegen Aaron stritten, und die Rote Korach, als sie gegen den Herrn stritten. Und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie. Und Korach, als die Rotte starb, indem das Feuer die 52 Männer verzehrte. Das haben wir jetzt gerade so ein bisschen uns angeschaut, richtig? Und sie, um sie zu einem Zeichen wurden. Das, was da geschah, Freunde, wenn Gott jedes Mal so handeln würde, dann war es das. Wenn Gott jedes Mal so gehandelt hätte wie Hananias und Sapphira? Ja, das klang gerade ja nicht richtig in meinem Mund, der Name. Hananias und Sapphira. Wenn Gott jedes Mal so handeln würde, wer würde bleiben? Nach jeder Spenden würden die Hälfte sterben. Niemand. Also das wäre unmöglich. Das, was da geschieht und was da geschah in der Apostelgeschichte, wie hier, das ist zu einem Zeichen. Und dann heißt es, Unfurcht kam über die Gemeinde. Seitdem war das Spendenaufkommen eher viel höher. Ja. Nein, es ist zu einem Zeichen. Es wird ein Zeichen gesetzt, das heißt, uns wird das deutlich gemacht. Aber dann denken, ja, was ist mit den Kindern? Jetzt lest mal weiter. Aber die Söhne des Korach starben nicht. Starben alle? Ja, wie? Hier heißt, haben wir doch gelesen, und sie und ihre Familie, alle Menschen. Dann lügt das Wort. Wieder ein Fehler. Haben wir gefunden, gell? Oder? Absondern, ja? Ich will euch so sagen, das ist Gnade im Gericht. Dass Gott die Gnade walten lässt. Er rettet auch in diesem verkehrten Geschlecht sich ein Volk. Auch unter Korach hat er die Seinen. Gut? Voll gut. Es ist nicht einer, der dann pauschal sagt, okay, auch die Kinder, die kriegen es dann ab und die haben keine Chance. Nein. Die Söhne, die hat er bewahrt.
Aber da gibt es also eine weitere, also Erklärung dafür, 2. Mose 6, 24.
2. Mose 6? 6,
24.
Ja, steht ja. Ja, lies mal 2. Mose 6. Da lesen wir 2. Mose 6, 24.
Und die Söhne Korachs waren Asir, Elkana und Abiasai. Mhm. Was sind die Sippen der Korachiter? Mhm. Das heißt, das war eine ganze Sippschaft.
Ganz genau. Eine große Familie. Ja. Aber nicht komplett alle. Nicht alle starben. Genau. Für mich ist das immer wieder, das ist Gnade im Gericht. Das ist immer Gnade im Gericht. Okay, also nur als kurze Ergänzung, und jetzt sind wir wieder in unserem Durchgehen von diesem Abschnitt. Lass uns vom Gedankengang her, nur, dass wir den Kontext und die Aussage fassen wollen von diesem Bericht. Das sind wirklich buchstäbliche Ereignisse, die stattfinden. Wir müssen die geistliche Dimension, die Bedeutung verstehen, die Botschaft. Die Botschaft ist das Volk verwirft die und und rottet sich gegen den auf oder die auf, die ihnen zur Rettung eigentlich sind. Die ihnen eigentlich etwas Gutes tun, die sich für sie verwenden, sie verwerfen die. Ihr versteht vom Gedankengang her. Das ist, was uns deutlich gemacht wird hier in diesem Abschnitt. Sie verwerfen Mose, sie verwerfen, in dem Fall geht es ganz stark um das Hohepriesteramt, Aaron. Und jetzt schaut mal, was passiert, Vers 16, was Gott macht. Kapitel 17, Vers 16. Wir kommen vorwärts. Und der Herr sprach zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israels und nimm von ihnen je einen Stab für ein Vaterhaus, von allen ihren Fürsten nach ihren Vaterhäusern zusammen, 12 Stäbe. Du sollst den Namen eines jeden auf seinen Stab schreiben und den Namen Aaron sollst du auf den Stab Levi schreiben. Denn nur ein Stab ist für jedes Haus ihrer Vaterhäuser da. Und du sollst sie in das Zelt der Begegnung vor das Zeugnis niederlegen, wo ich euch begegne. Und es wird geschehen, der Mann, den ich erwählt habe, dessen Stab wird sprossen, und so werde ich vor mir das Murren der Söhne Israels zum Schweigen bringen, mit dem sie gegen euch murren. Ich zeige euch so einen Stab. Als ich von der... Ich habe ein Geschenk gekriegt, ein Stab Moses. Nee, Aarons. Schaut hier, das ist so ein Stab, den hat mir Philipp mal geschenkt. Nicht nur mir, sondern auch, ich glaube, Bernhard und anderen, gell? So ein trockenes Ding. Sollten wir hinlegen und der Stab, der dann sprossen wird, den hat Gott erwählt. Ist nicht schlecht, gell? Gott sagt, ich lese ab Vers 21, und Mose redet zu den Söhnen Israels und alle ihre Fürsten gaben ihm je einen Stab für einen Fürsten nach ihren Vaterhäusern, 12 Stäbe. Und der Stab Aarons war unter ihren Stäben. Wir haben vorher schon eine Schale von Aaron gehabt, gell? Er musste als Bestätigung, das hat wohl nicht gereicht. Das heißt, die erhörten Gebete, also das einzige Gebet, das Gott erhört hat, war von Aaron, nicht von von der Rotte Korachs. Und jetzt kommt dieser Stab ins Spiel. Und jetzt heißt dann folgendes, Vers 22, Mose legte die Stäbe vor den Herrn nieder in das Zelt des Zeugnisses. Mose geht da hinein, er darf das tun. Und dann, und es geschah am anderen Morgen, als Mose in das Zelt des Zeugnisses hineinging, siehe, da hatte der Stab Aarons vom Haus Levi gesprossen. Er hatte Knospen hervorgebracht. Wahnsinn, oder? Guck mal, nächsten Morgen kann ich vorstellen, Ding, ein trockenes Ding, auf einmal sprost er. Das liegt nicht im Wasser irgendwo. Es liegt einfach alle 12 da und einer sprost. Wahnsinn. Alle anderen sind tot. Eigentlich sind alle Stäbe tot. Das ist totes Holz. Ich wollte sagen, schon furztrocken. Gut fürs Kamin. Richtig gut durchgetrocknet. Und auf einmal bei einem, und zwar aus dem Aaron vom Haus Levi, hatte Knospen hervorgebracht und Blüten getrieben und Mandeln reifen lassen. Ja. Wahnsinn, gell? Warum? Wir staunen darüber. Das ist ein Wunder, gell? Wir staunen darüber, dass aus diesem Holz Mandeln blüten, Knospen und sogar Mandeln reifen lassen. Ich finde es ein großes Wunder. Und das hat er gemacht, damit man sieht, okay, wen hat Gott erwählt? Aaron. Das ist die Bestätigung. Ich lese euch ab Vers 25. Und der Herr sprach zu Mose: Bring den Stab Aarons vor das Zeugnis zurück, um ihn als ein Zeichen für die Widerspenstigen. Für wen wurde es gemacht? Für die Widerspenstigen aufzubewahren, damit du ihr Murren vor mir ein Ende machst und sie nicht sterben. Hat es funktioniert? Schön wär's, gell? Wenn ab da nie wieder das Volk gemurrt hätte. Nie wieder gemotzt hätte. So herrlich das Wunder auch sein mag und man darüber staunt, so ein toter Stab auf einmal da Blüten treibt. Jetzt gebe ich euch einen kurzen Gedankensprung, nicht Hausaufgabe, sondern Aufgabe. Was hat es mit Christus zu tun? Sein Tod und Auferstehung. Sein Tod und Auferstehung. Woran erweist Gott seine Erwählung, das ist mein Sohn? Woran ist die Bestätigung, dass er wirklich der Sohn? Römer Kapitel 1. Was ist der beste Beweis für die Widerspenstigung? Das ist, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Römer Kapitel 1. Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seinen Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Jetzt, wir reden von dem Evangelium Gottes, das durch die Propheten, unter anderem Mose, in den heiligen Schriften verheißen ist, im Alten Testament. Über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit, aufgrund der Totenauferstehung, ist der Beweis Gottes an uns, dass er der Sohn Gottes ist. Okay? Inwieweit ist ein Bild des Stabes von Aaron ein Bild auf Christus? Wird lebendig. Was für Blüten sind das? Ah, da sind ja die Leuchtmandeln. Und was sind diese Mandelnblüten? Von welchem Baum? Erinnert euch? Genau, die Menorah. Das waren die Mandelnblüten. Das ist der erste Baum, also der Baum, der als erstes in Israel die Blüten treibt, der aus dem Winterschlaf erwacht. Das ist der erste, das sind die Ersten, die Blüten treiben. Das ist der Erstling aus der Toten. Das ist der Erste, der aus dem Tod wieder erwacht. Ich finde es faszinierend. Jetzt ist noch schön, und auf einmal ist alles nur noch grau. Da stehen die Bäume da, du denkst, die sind tot, gell? Und auf einmal Leben. Das ist für mich immer, ich liebe diese Zeit, wenn auf einmal Leben sprost. Und das ist ein, Gott sagt, ich werde Aaron bestätigen als den wahren Hohenpriester, weil die haben gegen ihn gemurrt. Als der sich für euch verwendet, er muss die Schale bringen inmitten des Volkes, damit sie nicht sterben. Und er sagt, Aaron, du musst es machen, das ist dein Job. Und damit Aaron bestätigt als der von Gott eingesetzt ist, macht Gott in so ein Zeichen der Totenauferstehung oder der Tod und Leben ist ein Zeichen. Keine anderen haben gesprossen, nur dieser eine. So, wie beweist Gott, dass es Jesus unser hoher Priester ist? Tod und Leben. Das ist ein Bild auf Christus, dieser Stab Aarons ist ein Bild auf Christus. Auf die Bestätigung des Vaters, seines Sohnes. Das ist euer wahrer Hohepriester. Er verwendet sich euch. Nehmt ihn an. Murrt nicht gegen ihn. Rebelliert nicht gegen ihn. Nehmt ihn an. Ich habe ihn euch gegeben. Gut? Ich finde es herrlich. Willst du dabei belassen? Schaut mal Kapitel 18. Wahnsinnssprung. Ja? Also das ist eine Einheit für mich, Kapitel 16 und 17, das ist dieses Murren gegen das Hohepriesteramt Aarons. Intensiv, deswegen sind wir jetzt heute doch länger da in dem gewesen, aber ich halte es für ein sehr wichtiges. Alles ist wichtig, aber manches ist super wichtig und bei manchen finde ich schade, zu schnell drüber zu gehen, bei manchen denke ich, ist gut, wenn ich das nur kurz erwähne. Jetzt schaut mal, was als nächstes kommt, Kapitel 18. Um was geht's da? Um den Dienst und Unterhalt der Priester und der Leviten. Genau, da geht es auch mit diesem Zehnten abgeben und so weiter. Gott hat sie ab. Warum kommt das jetzt an dieser Stelle? Was, habt ihr eine Idee? Ach so, jetzt Moses, ach übrigens, wäre noch gut, dann die Gelegenheit noch auszunutzen, solange jetzt noch die Bestätigung da ist, dass sie auch das Geld kriegen. Jetzt, wo einigermaßen Furcht ist, müssen wir ganz schön noch die Bezahlung klären. Weil später kommen wieder Murren. soll der Dauerauftrag schon mal eingerichtet sein. Warum?
Niemand setzt sich selbst ein.
Hä?
Niemand setzt sich selbst ein.
Genau. Also das ist der Gedankengang. Hier, wir sind alle Priester. Das ganze Volk, Gott sagt nein. Dann kommt Aaron, den habe ich erwählt. Das ist der Hohepriester, nicht alle. Er ist der Hohepriester, er bestätigt ihn. Und jetzt ist wichtig, wisst ihr was? Ich habe es hingeschrieben, das Priesterdienst als ein Geschenk sehen. Gott sagt, Freunde, es ist für euch. Habe ich für euch gegeben. Wieso murrt ihr? Wieso kämpft ihr? Wieso murrt ihr dagegen, was euch als Geschenk gegeben ist? Es ist was Gutes. Das ist die Thematik. Ich lese Vers 6. Und ich siehe, ich habe eure Brüder, die Leviten, aus der Mitte der Söhne Israel herausgenommen, euch als Geschenk. Könnt ihr mir folgen? Vers 6. Das ist jetzt nach diesem ganzen Vorfall, nur dass ihr den Kontext vor Augen habt, jetzt noch nach diesem ganzen Kampf und das Ringen und Machtkämpfe, Gott sagt, Freunde, ich setze ein, ich erwähle, ich berufe und übrigens für euch, niemand, nicht für sich selbst, nicht um des Priesterdienstes selbst, nicht um, dass die Priester so eine extra Wurst sind, dass sie, oh, guck mal, diesen Priester und jetzt müssen wir ihnen alles geben und oh, ich würde auch gern Priester sein, weil da bin ich ja auch so eine Extrawurst. Ja. Jeder will ja mal so eine Position bekommen, wo man so wahrgenommen, geachtet, geschätzt, geehrt wird. Gott sagt, es ist für euch. Die gibt es nur für euch. Die ich euch gebe, ist ein Geschenk für euch. Diese Gabe des Priesterdienstes ist für euch da. Euch als Geschenk sind sie dem Herrn gegeben, die Arbeit für das Zelt der Begegnung zu verrichten. Das heißt, diesen Dienst, den sie für das Zelt, für die Gemeinde Jesu tun, seht es als Geschenk. Es ist für euch, damit es euch gut geht. Was sagt der Hebräerbriefschreiber? Wie sollte man mit den Ältesten umgehen? Ständig gegen sie rebellieren, gegen sie kämpfen, dann wird es uns gut gehen. wenn sie das tun, was wir wollen, dann wird es uns gut gehen. Sagt, nein, lesen wir das kurz. Ich glaube, Hebräer 13, ist es richtig? Vers 17. Hebräer 13, Vers 17. Heute ist immer, wenn man aus der Tora dann ins Neue Testament kommt, dann ist viel Blättern, gell? Deswegen immer erstmal einen ganz großen Batzen nehmen. Okay, Vers 17. Gehorcht nun und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nichts mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Ist nicht gut für euch, wenn sie das mit Seufzen tun müssen ständig. Hat Auswirkungen auf das Gemeindeleben, hat Auswirkungen auf den Segen, hat in der Art und Weise. Wie kann eine positive Einstellung dazu kommen, dass man anfängt als Geschenk zu sehen und nicht als etwas, was man einem vorgesetzt wird, wo man sich dann drunter fügen muss als Sklave oder was Negatives, sondern es uns dienlich. Ich lese Vers 7, du aber und deine Söhne mit dir, ihr sollt euer Priesterdienst versehen in allem, was den Altar betrifft und innerhalb des Vorhangs und so die Arbeit tut, als eine geschenkte Aufgabe gebe ich euch das Priesteramt. Wie bekommt man das Priesteramt? Geschenkt. Was ist das Priesteramt? Ein Geschenk. Es ist nicht nur so, wie bekommt man das? Hat man auf ein Geschenk Anspruch? Aber steht mir aber zu, schenkt mir es. Es ist eine Gnadengabe. Das ist die Definition des biblischen Geschenks. Es ist eine Gnadengabe. Nicht nur die Priester müssen es sehen, es ist ein Geschenk Gottes an euch. Das nimmt man sich nicht selbst, das erkämpft man nicht sich selbst. Man stirbt dabei. Es ist ein Gegeben. Und genauso auch die Gemeinde seht es als etwas, was ein Gegeben ist. Man kämpft nicht dagegen. Man nimmt es an. Das ist, versteht ihr jetzt, warum das jetzt da auftaucht? Und dann noch eine Sache mit der Bezahlung. Ja, will nicht zu tief da hineingehen. Die Frage des Zehnten will ich jetzt nicht das durchdiskutieren. Aber hier Vers 26 möchte ich euch vorlesen. Und zu den Leviten sollst du reden und zu ihnen sagen, wenn ihr von den Söhnen Israels den Zehnten nehmt, den ich euch von ihnen als euer Erbteil gegeben habe, dann sollt ihr dann davon ein Hebopfer für den Herrn abnehmen, den Zehnten vom Zehnten. Links in meiner Bibel steht, für mich. Habe ich mir notiert. Dieser Vers ist mehr für mich als für euch. Das eine ist, dass der Herr sagt, wenn ich sie absondere für den Dienst, hinausnehme, und dass sie sich nur darum kümmern sollen, für das Haus und dass alles, was notwendig ist, für die Gemeinde, damit sie Segen erlebt, dass sie Segen erlebt, dass sie Vergebung erlebt, dass sie Gemeinschaft mit Gott erlebt, dass sie das tun können, müssen wir sie freistellen. Sie können nicht auf dem Acker arbeiten, sie können nicht den Gaul versorgen, sie können nicht die Ernte einfahren und dann noch einen guten Dienst im Haus tun. Sie sollen sich komplett darauf konzentrieren. Also damit sie es tun können, sollen sie versorgt werden. Also gebt etwas ab, nämlich einen Zehnten von eurem. Habt ihr immer noch wie viel? 90? Immer noch genug. Und sie tun das für euch. Damit sie das für euch tun können, bezahlt sie. Stellt sie frei sozusagen. Das ist das Prinzip. Sie sollen davon leben können. Paulus greift dieses Prinzip immer wieder auf. Ich weiß, dass viele Gemeinden sich schwer damit tun. Die sagen, ich arbeite ja auch. Und arbeite ja noch ehrenamtlich, denn die Gemeinde sollen die Pastoren und die Ältesten ja auch das tun. Und halten das noch für sehr geistlich und für sehr gut. Ich persönlich will mich dadurch nicht limitieren, aber ich sage, wir müssen uns nicht wundern, wenn dann geistliche Nahrung eben dann deswegen darunter leidet. Wenn der Älteste, der dann eben 8, 10, 12 Stundentag hat und dann noch nebenbei die Gemeinde zu leiten hat, und dann nebenbei noch eine Predigt vorzubereiten hat und noch eine Bibelstunde, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das, was er dann bringt, sehr seicht ist. Weil er A, Zeit, B, kraftmäßig nichts mehr aufbringen kann. Das ist kein Vorwurf, das tut mir nur leid. Und sich mit anderen Dingen zersorgen muss. Wenn er ständig nicht mit Kämpfen auf der Arbeit und was und dann noch mit der Gemeinde, das ist nicht einfach. Ich sehe ein geistliches Prinzip, einer, der für den Herrn arbeitet, soll davon leben. Und einem Ochsen, der drischt, und einer, der am Wort dient, haltet doppelte Ehre wert. Was ist die doppelte Ehre? Nicht zweimal Hallo sagen. Ja, das ist nicht. Oder einmal Hallo und einmal die Hand geben. Sondern ihm die Ehre dahin zu erweisen, ihn auch zu entlohnen dafür. Und gerade, sagt das Wort, die am Wort dienen, die sollen Zeit dafür haben, ihren Hauptjob zu tun, das Wort zu studieren und das Wort auch weiterzugeben. Und ich sage so, willst du Segen haben, dann gib ihnen die Freiräume dafür. Willst du davon profitieren, dann sagen die, geh arbeiten und dann gib mir auch noch das. Dann, wir müssen es nicht wundern, wenn Gemeinden geistig verhungern, weil sie aber nicht bereit sind, Vollzeitprediger zu unterstützen. Das ist meine persönliche Überzeugung, ich halte sie aber auch schriftgemäß. Aber das, was hier aber der Vers sagt, ist, deswegen habe ich geschrieben, ist für mich. Man könnte auf den Gedanken kommen, ja gut, ich lebe ja vom Zehnten. Das ist ja schon der Zehnte. Und dann soll ich noch von dem Zehnten, was ich habe, nochmal geben. Ich kriege das, das ist doch der Zehnte. Also muss ich nichts geben. Und der Herr sagt, nein. Du bekommst den Zehnten und von dem Zehnten gib nochmal den Zehnten. Ich habe auch als Hebopfer. Warum geben wir das? Damit Gott davon leben kann. Damit er auch sein Wort mir geben kann, muss er auch davon leben, muss ich ihm was geben. Nein, als ein Opfer. Das heißt, ich gebe Gott Dank. Ich gebe da als Erweisung, als Anbetung, als Dank. Ich verherrliche Gott und ich empfange von ihm und ich gebe es ihm. Und ich gebe euch Zeugnis, nicht nur von mir, ich habe schon von vielen gehört, dass Gottes Schaufel größer ist als unsere. Ja? Wenn wir aus unserer Kram rausschaufeln, kommen wir nicht nach mit dem, was er reinschaufelt. Ja? Und wir machen einmal oder fünfmal schaufeln, er macht eine voll. Und wieder rausschaufeln. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir Platz drin haben, wird er auch reintun. Das sind so Prinzipien, die ich selber schmerzlich und auch mal fröhlich und erfreulich lernen darf und lernen und lerne, ist, dass Gott gerne gibt. Und er weiß, wenn wir es ihm zur Ehre wieder weitergeben, dann gibt er es uns gerne. Aber wenn er weiß, der Wille behält alles für sich, dann sagt er, dann gibt es ja nicht so viel. Und dann wundern wir uns, oh, an jeder Ecke, je mehr ich spare, umso weniger habe ich's. Meine Schwiegermutter hat das als Zeugnis erzählt. Und nicht nur sie, ich habe mehrere, die genau das Gleiche erlebt haben. Ein lieber Freund, Ronald Bayer, der gestorben ist, hat genau das Gleiche, der in der Bibelschule das Zeugnis gegeben. Als Bibelschüler ist man froh für all die Gaben, die man kriegt, damit man überlebt. Und, und dann hat er auch Kinder und dann sparen und dann noch den Zehnten geben. Ist doch der Zehnte, der mir gegeben ist. Das ist nicht so immer. Wie viel gibt man? Über den Zehnten jetzt, wir reden jetzt nicht nach dem Gesetz, ja? Okay. Dann auf jeden Fall eingespart und gemerkt, nächsten Monat war es schwierig. Wieder eingespart, noch schwieriger. Und dann, als dieses Zeugnis gegeben, dann hat das gegeben und dann waren die Tore wieder offen. Und dann kam wieder. Und dieses Zeugnis hat meine Schwiegermutter auch gegeben. Hat sie erzählt, dass es ihr schwierig ging und sie nicht viel geben konnten. Dann an den Spenden reduziert und es wurde noch schwieriger. Wo sie dann die Entscheidung gesagt hat, nein, das gehört dem Herrn, das will ich ihm geben. Hat sich die Situation entspannt. Und das ist nur ein Beispiel, nur zur Motivation und Ermutigung will ich euch das erzählen. Es ist wirklich so, wem gehört das Geld? Wer kann es geben? Wer kann einen Fisch schicken und der spuckt Goldtaler raus? Er vermag das. Er vermag das. Über Bitten verstehen. Ja, zu geben. Wenn, wie geht das? Ein Jahr lang, liebe Geschwister, ein Jahr lang ging ich montags zu meinem Briefkasten, da war ein Briefumschlag ohne Namen, nur meine Adresse und da war Geld drin. Ein Jahr lang, ich weiß bis heute nicht von wem. Immer da. Und nach einem Jahr war es vorbei. Wie so Raben. Ich habe keine Ahnung. Immer der gleiche Betrag, immer an ich habe keine Ahnung, wer. Ich habe eine Ahnung vielleicht von der Schriftart. Ein Engel. Ja. Und solche Dinge mehrfach erlebt. Der Herr vermag das. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir bereit sind, ihm zu geben, wird uns weit mehr uns beschenken. Eine Geschichte noch kurz dazu. Ich war in den USA in einer Riesengemeinde. Hab sie besucht. War es jetzt nicht meine Lieblingsgemeinde, war eine andere große Gemeinde, die ich mehr gemocht habe, aber ist egal. Ich war in dieser großen Gemeinde. Und auf der Rückfahrt hat uns seine Familie mitgenommen, Vater und der Sohn. Das hat bis heute ist mir so hängen geblieben. Ich war da sehr jung noch. Und wir fahren dann zurück und das war ein Riesengelände. Allein auf diesem Gelände waren, ich glaube, 6, 7 Zelte so groß wie unser Gemeindehaus. Und da war Gottesdienst für Spanischsprechende, da war für die Sprechende, da war für die Sprechende, also eine Mega-Church. Die haben eine extra Autobahnbrücke gebaut, nur damit der Sonntagsverkehr einigermaßen führt. Und das ist ungefähr die Dimension. Also riesen. Ihr Kindergottesdienst hatte 5 Säle. Alle so in der Größe unseres Gottesdienstraums, aber alle mit kleinen Stühlen. So süß. Und man kommt so rein und dann ein Aquarium weg, da schwimmen Haie drin und so. Also natürlich, und Arche ist aufgebaut. Für die Kinder ein Paradies. Natürlich, alles das so in dem besucherfreundlichen Kontext aufgebaut. Auf jeden Fall, das ist nicht die Sache. Und sehr beeindruckend, sehr, sehr beeindruckend, so von menschlich. Und dann fahren wir nach Hause und dann der Sohn, sehr beeindruckt gewesen, sagt, Papa, wenn wir so viel Geld hätten, dann könnten wir das auch alles machen. Ist ja kein Wunder, mit so viel Geld so kann man sowas machen. Und dann sagt der Vater zu ihm, Sohn, wie hat das formuliert? Ich weiß von dem Wortlaut nicht, aber ich sage von der Bedeutung. Das hat mir so getroffen. Also, Gott gibt denjenigen, die bereit sind, damit weiterzugeben. Wir kriegen nicht so viel Geld, weil wir damit nicht sowas machen würden. Hat er seinem Sohn gesagt. Sagt, wenn wir so viel Geld hätten, würden wir sowas machen. Sagt, wir haben es nicht, weil wir sowas nicht machen würden. Wir würden das für andere Sachen verwenden oder was weiß ich, drauf sitzen bleiben, wenn wir so viel Geld hätten. Sagt, Gott gibt es denen, die damit was anstellen. So, die damit was machen. Das hat er seinem Sohn. Ich saß hinten, habe das gehört. Das hat in mir echt gearbeitet. So, wie gehe ich mit dem, was Gott mir gibt? Für was setze ich es ein? Wir leben ein Grundsatzprinzip, ob man das egal was ist, dass auch dieses Haus, das gehört dem Herrn. Wir haben es nur, damit wir zum Beispiel das Seminar hier machen. Ja, das ist nicht unseres, das gehört dem Herrn. Wir zu viert, wir brauchen niemals so ein Haus. Das reicht eine kleine Wohnung. Unser ganzes Leben ist, und der Herr versorgt. Das ist einfach kurz noch zu diesem Punkt. Wir haben noch Viertelstunde. Also, wir sind einen guten Wüstenwegmarsch schon gegangen, angefangen beim Aufbruch und sind jetzt hier angekommen. 4,18, der Priesterdienst als Geschenk. Eine Stelle möchte ich euch nach davor lesen, wir haben noch 15 Minuten. Ich bin jetzt am Überlegen, wie weit starte ich schon? Die Arche der roten Kuh. Bevor ich das mache, möchte ich euch bitten, kurz Epheserbrief mit mir aufzuschlagen. Epheser 4. Ich lese ab Vers 1, okay? Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Leibes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das war der Text, das war meine erste Predigt im Schwäbisch-Gmünder Raum. Meine erste Predigt, die ich in Schwäbisch-Gmünd gehalten habe, damals noch in der Husenhofener Gemeinde in Bettringen. Wie hieß sie? Susa. In der Susa, also da, wo es jetzt gebrannt hat. Da. In dieser Gemeinde habe ich meine erste Predigt gehalten über diesen Text. Ja. Genau. Also, Paulus bittet die Einhaltung, wandelt würdig der Berufung. Dementsprechend, wozu Gott euch berufen hat. Lebt das aus, lebt so, wozu er euch berufen hat. Was ist? Wieder redet er von Demut, von Sanftmut, von Langmut. Und zwar was? Einander in Liebe. Ich liebe das Wort, was jetzt kommt. Ertragen. Okay? Das heißt, auch wenn es schwierig ist, ertragen. Nicht nur tragen, sondern sogar ertragen. Und das muss man in Liebe machen können. Das heißt, es ist nicht immer alles einfach, es ist nicht immer rosig. Es gibt auch Kämpfe und all diese Dinge. Aber eben wird uns ausgegeben, was Demut, Sanftmut, Langmut. Über diese Dinge müssen wir nachdenken. Wie geht man das? Wie macht man das? Und dann heißt es, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Das war für mich, übrigens, das war mein Thema. Was muss man tun? Nicht befleißigt euch, die Einheit zu schaffen. Sondern befleißigt euch, die Einheit. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil die Einheit im Leib Christi existiert. In ihm sind wir alle eins. Ein Leib. Ein Gott, ein Geist, eine Taufe, eine Berufung. Es ist eins. Wenn wir den gleichen Geist haben, sind wir Teil eines Leibes und wir sind eins. Das Problem ist, wir sehen es oft nicht und wollen es vielleicht nicht haben. Der gehört nicht zu mir. Aber du bist am gleichen Leib. Nein. Ich bin oben, er ist unten. Er ist halt nur Zeh, ich bin halt Auge. Ja. Ein Leib. Gehört dazu, eine Einheit. Und in Christus ist das schon eine Einheit. Man muss nichts neu machen. Darf ich euch sagen, der Grund, warum jeder Schlichtungsversuch scheitert, ist, weil wir etwas machen wollen, was schon längst existiert. Wir können es nicht. Es ist da. Unser Auftrag ist nicht zu schaffen, unser Auftrag ist zu bewahren. Daran scheitern wir. Wir bewahren nicht, wir zerstören. Wir machen kaputt, was schon da ist. Und das ist der Auftrag. Wir haben keinen Schöpfungsauftrag, sondern einen Bewahrungsauftrag. Jesus hat alles, er hat alles gemacht. Wir müssen es bewahren, okay? Und die Einheit existiert. Allein das muss in unsere Köpfen. Ob wir wollen oder nicht, wir sind eins. Wir gehören zusammen. Und damit das auch so bleibt, die Einheit, die der Geist eben geschaffen hat, das ist die Einheit des Geistes. Paulus meint nicht, werdet im Geiste eins. Das heißt, wir müssen gleich denken. Sondern die Einheit, die der Geist gemacht hat, dir den Geist gegeben, mir den Geist in einen Leib hineingefügt, das bewahren. Das ist, was er sagen möchte. Und dann sagt er, ein Leib und ein Geist, wie auch wir berufen sind zu einer Hoffnung, eure Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle, der über allen und durch alle und in allen ist. Macht es jetzt deutlich, gell? Aus allen Perspektiven hat er eins gesagt, ihr seid eins. Das heißt, trennt nicht, was Gott zusammengefügt hat. Man kann nicht sagen, Juden, in dem Kontext Juden und Heiden. Juden haben eine Berufung, die Heiden haben eine Berufung. Juden haben einen Ratschluss, die Heiden haben einen anderen Ratschluss. Juden haben eine Rettung, die Heiden haben eine Rettung. Paulus kämpfte dagegen. Oder wir können sogar weit gehen. Die haben eine Aufgabe, wir haben eine andere Aufgabe. Die sind ein Teil an einem Volk, wir sind Teil an einem anderen Volk. Sie sind Teil an einem Baum, wir haben Anteil an einem anderen Baum. Wir sind alle eins. In Christus gibt es keine zwei, nur noch eins. Das ist die Thematik. Warum? Jetzt schaut mal. Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Jedem Einzelnen von uns. Wie vielen? Ein paar von uns. Ein paar, nein, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben. Das heißt, jeder bekommt so viel Gnade, wie der Herr ihm es gibt. Von welcher Gnade ist jetzt die Rede? Der eine kriegt halt weniger Gnade, der andere mehr Gnade, gell? Ich arme halt nicht so viel Gnade von Jesus. Von welcher Gnade ist hier die Rede? Darum heißt es, hinaufgestiegen ist in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen, aber was bedeutet es anders, als es auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinaufgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist. Über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Von welcher Gnade ist die Rede? Welche Gnade gibt er nach dem Maß, wie er will? Gaben. Die Gnadengaben. Nicht die Gnade deiner Rettung, das ist wichtig, sondern die Gnade deiner Aufgabe. Warum sage ich das? Warum lese ich diese Stelle? Wer hat welchen Dienst? Wie gehen wir mit den ganzen Kämpfen um? Ja, wieso darfst du das, wieso ich nicht? Wieso darf er predigen und er nicht predigen? Wieso darf er lehren? Der hat das Sagen, Leiden, all diese Dinge, die wir jetzt bei der Korach-Rotte gesehen haben. Was ist das Verständnis? Was haben wir gelernt? Das Priesterdienst ist ein Geschenk. Es ist ein Gnadengeschenk. Gott schenkt es. Wie er will, gibt es. Und in dem Fall heißt es, bewahrt die Einheit. Zerstört nicht den Leib Christi, macht es nicht kaputt, indem ihr rumkämpft, sondern bewahrt das, was Gott eins gemacht hat, indem ihr was? Einseht. Was? Es ist jedem von Gott gegeben, und zwar wie er will. Und dann erzählt, wer gibt's? Es ist Jesus. Und warum gibt es? Weil er vom Himmel hinabgekommen ist und von dann wieder hinaufgegangen ist. Menschwerdung, Erlösungswerk und Himmelfahrt. Sitzen seiner Rechten, indem er das Alte Testament zitiert. Und jetzt schaut mal, welche Gaben gibt er? Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Seht ihr das? Seht es als eine Gnadengabe an. Seht das als ein Geschenk von Jesus für die Gemeinde. Kämpft nicht gegen die, rebelliert nicht ständig gegen die. Paulus sagt, eins, jeder hat eine Gabe bekommen. Nicht alle haben die gleiche Gabe. Und interessanterweise sagt er, diese Gaben, dieses Geschenk habe ich euch gegeben. Und dann zählt er auf, die Apostel, das sind ein Geschenk. Er redet von den Propheten, den Aposteln und Propheten, sagt, die sind ein Geschenk. Er redet von den Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und dann sagt, alles für wen? Damit sie sich gut fühlen, damit sie eine wichtige Position haben, damit sie sich aufspielen können, damit sie jemand sind? Nein. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch die ihre Verschlagenheit zur listig ersonnenen Irrtum. So, wozu gibt Gott diese Gaben? Die Gemeinde soll gefestigt werden, mündig werden, muss in der Erkenntnis des Christus wachsen. Dazu hat er der Gemeinde diese Gaben gegeben. Das ist, was wir im 4. Mose 18 haben. Dieser Aufstand und dann Gott sagt, hey, seht es als eine Gnadengabe für euch, ist für euch, damit ihr wachsen könnt, damit ihr mündig seid, damit ihr Erkenntnis habt in dem Sohn Jesus Christi, in seiner Herrlichkeit, damit ihr dazu nehmt und nicht heute das hört, oh, voll gut, morgen das hört, oh, voll gut und übermorgen das, oh, das ist auch nicht schlecht. Sondern damit eine Prüfung gesagt, oh, das stimmt was nicht, oder das ist richtig, das ist gerade geschnitten, das passt. Mündigkeit, darum geht's, Mündigkeit. Darum lege ich großen Wert darauf, ob ich es gut mache, ist mal dahingestellt. Aber selbst versuche ich das und liebe solche Lehrer und Prediger, die mir nicht nur sagen, was sie glauben, sondern mir sagen, warum sie es tun. Die mir zeigen, wo sie das herhaben. Die mir mit mir aufschlagen und sagen, habe ich hier gelesen. Die mir die Stellen zeigen. Und ich nachlesen kann und sage, das macht Sinn. Und wenn das passiert, dann werde ich mündig. Und solche suche ich. Solche liebe ich, die mich in die Schrift hineinführen und nicht nur sagen, also das darf man nicht. Alles klar. In die Disco geht man nicht. Und so bin ich übrigens aufgewachsen. So bin ich groß geworden. Ein Christ macht das nicht. Okay. Und dann, wenn man es macht, oh, aber man macht es nicht. Aber ich mach's. Ich bin kein Christ. Versteht ihr? So bin ich groß geworden. Das ist alles andere als Mündigkeit. Das ist Herrschen. Weil warum das ist, bewahren sie für sich. Und dann können sie es anwenden, wie sie es wollen. Und dann können sie sagen, das ist ein Machtinstrument. Eine andere, damit ende ich für heute. Einer meiner Rabbis, so nenne ich ihn gerne, den Traugott Hopp, war für mich beeindruckend, was er an Bibelwissen. Ich habe vorher schon jemand kennengelernt, wo ich da saß, mein erster Unterricht am BSK, Bibelseminar Königsfeld, war, ich hatte nur ein Fach bei ihm, dann war er weg. Ah, so ein älterer Herr. Ich habe bei ihm Glaubensgrundlagen gehabt. Ich saß da und ich habe gedacht, wie kann man die Bibel so gut kennen? Jede Bibel, alle Bibelverse, ein Thema, ja, okay, schlag mal auf, dachte ich, woher weiß er das? Okay, dann kam diese Frage, ja, schlag mal das auf, dachte ich, woher weiß er das? Ich sage, wie kann er das alles wissen? Ich war so beeindruckt. Aber ich hatte nur ein Fach und dann war er weg. Aber so schade. Und einmal nach Hause uns eingeladen. Dann, viele Jahre später, habe ich eben diesen Traugott Hopp kennengelernt. Und der war für mich auch so. Ich habe es geliebt. Er hat gesagt, okay, hat etwas beigebracht, etwas gelehrt. Und er sagt, okay, schlagt mal auf, Epheser Kapitel 5 oder 4. Und wenn er es gemacht hat, ich wusste, das Erste, was er macht, also, es geht um Folgendes. Er hat mir sofort den Kontext gezeigt, er hat gelesen, ein paar Verse vorher, ein paar Verse nachher, hat kurz zusammengefasst, was das Anliegen war und so habe ich gelernt bei ihm. Und ich habe das geliebt, ich wusste, wenn er einen Bibelvers mir gibt, oder, dann wird er mir eine Predigt halten. Vorher, bevor er auf den eingeht. Und ich habe nur darauf gewartet, bis er einen neuen Verweis uns gibt. Und dann, so habe ich viel gelernt über Kontext. Und ich habe gestaunt über sein unglaublich großes Wissen, vor allem vom Alten Testament. Und dann kam er in einem Fach, sagt er, und er hat immer Bücher mitgebracht. Und hat immer ein, zwei Bücher und gesagt, das habe ich hier, das habe ich hier, das habe ich hier. Und dann sagte er eines Tages so, dass manche ungern ihre Quellen preisgeben, weil sie dann denken, dass sie dann nicht mehr so schlau dastehen. Also wenn ich sage, das habe nicht ich rausgefunden, sondern habe ich bei dem X und Y gelesen, dann könnte ich ja in der, im Ansehen der Menschen sinken, weil ich sage, ah gut, das hast du ja auch irgendwo erarbeitet. Und nicht, guck mal, da bin ich so drauf gekommen. Und diese Haltung von ihm, die hat mich sehr beeindruckt. Er sagt, das Preisgeben von Quellen ist für manche verpönt, weil sie dann irgendwie nicht mehr so autoritativ, keine Ahnung. Und er hat immer gesagt, das habe ich da gelernt, das habe ich da bei dem gelernt, das habe ich da gelesen. Und das war für mich dann diese Art. Das war nicht so sympathisch, das war ehrlich. Und das war nicht mehr so, ich bin die Quelle des Wissens. Und ihr müsst, wenn ihr fragt, müsst ihr mich fragen. Er bringt mich nicht nur in die Schrift, sondern auch in das Gespräch mit den Männern und Frauen, die das selbst auch wiederum gelernt und gelesen, aufgeschrieben haben. Und ich weiß, wo ich nachlesen kann. Und das ist für mich Mündigkeit. So bin ich dann erzogen worden. Raus aus meinem russlandsdeutschen autoritären, kontrollierten theologischen Denken hin zu Mündigkeit. Und das ist mein Anliegen, mündig. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es mir immer gelingt, aber darum so viel Zeit immer in der Schrift, darum immer nachschlagen, immer lesen, weil das, wir müssen es von der Bibel und ihr müsst gelesen haben und wenn es geht, müsst ihr es aufgeschlagen haben in eurer Bibel und wenn es geht, angemalt, das muss euers werden. Ja, darum geht es. Es ist eine Gnadengabe, nicht jedem gegeben, in dem Maß. Mir ist ein Maß zugeteilt, in diesem Maß diene ich. Euch ist auch ein Maß gegeben. Freunde, das steht jedem nach seinem Maß. Jeder hat irgendeinen Platz in seinem Leib. Jeder. Da gibt es keinen, der sagen kann, hey, aber ich bin nur ein Fingernagel. Ja, gehört dazu. Ich sage immer gern, ich bin auch gern ein Hühnerauge, irgendwas. Hauptsache dran. Hauptsache ich gehöre dazu. Jeder hat eine Aufgabe. Und wenn sie nur da ist, dass der Leib schön aussieht. Das war anscheinend, Mensch, das ist aber ein schöner Leib. Ohne diese Haarsträhne wäre es nicht schön. Ja? Oder dieser Falte bei den Augen oder was auch immer. Jeder trägt dazu bei. Und wenn es nur durch Existieren. Ist doch herrlich, oder? Ja. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Und das jetzt... Nur, dass ihr wisst, was uns auf nächstes Mal wartet, das muss ich sagen, weil dann gucke ich immer die letzte Minute von dem, dann weiß ich, wo ich weitermachen muss. Die Asche der roten Kuh werden wir uns anschauen. Oh, herrlich. Traurig, der Tod Miriams. Super interessant, spannend, das zweimal Schlag des Mose auf den Fels. Was macht er da, der komische Kerl da? Wieso schlägt er? Gucken wir uns an. Die Folgen des Ungehorsams, ja, Tod Aarons, dann Gelübde ablegen, die ehrene Schlange. Darauf freue ich mich, diese Geschichte Biliams anzuschauen. Eine Geschichte, die mich viele Jahre irritiert hat, so wie mich viele Jahre die Hiobsfreunde irritiert haben. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, wieso Gott sie nicht gut fand. Nicht verstanden. Wieso sagt Gott, Hiob, hier, bete für sie, sonst war es mit denen. Die haben doch nur gute Sachen gesagt, dachte ich. Wieso fand Gott das nicht gut? Wieso ist der Biliam schlecht? Ja, was ist los? Hat doch zu Gott gebetet, gesagt, Herr, soll ich gehen? Ist er hingegangen, hat gesagt, nein, wenn Gott mir was Gutes sagt, werde ich was Gutes sagen, kann ich nichts dagegen machen, hat immer Gutes gesagt, oder? Wieso ist er schlecht? Wieso haben sie ihn umgebracht? Wieso heißt es, geht nicht den Weg Biliams? Warum ist Biliam schlecht? Hat was mit dem Esel zu tun. Neu ist mir ein Licht aufgegangen. Da jetzt kann ich es einigermaßen einordnen. Ich will etwas euch davon, genau. Also wir gucken uns das dann an. Und wenn wir das durchhaben, dann kommen wir zu dem letzten Teil, die Zählung. Und da, für alle Frauen, da wird es voll gut. Ja. Da behandelt das Thema die Frauen, die Miterben der Herrlichkeit Gottes. Ja. Vierte Buch Mose. Voll gut. Also es erwartet uns. Ich sage es, damit ihr wiederkommt. Ich möchte beten. Und dir Danke sagen. Jesus, danke, danke für dein Mittleramt, für dein Flehen, für dein Opferdienst, für dein hohepriesterlicher Dienst für uns. Ein sündiges, ein murrendes, ein zweifelndes Volk, das nicht mal einen Tag verkraftet und überlebt und im Glauben bleibt, sondern in nächster Schwierigkeit, nächster Situation wieder fällt und vergisst, was du in uns Gutes getan hast. Ich danke dir, dass wir nicht aus sind, gar aus sind, weil du uns liebst und weil du dich für uns verwendest. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Für die Botschaft auch aus dem vierten Buch Mose, aus den Kapiteln 16 bis 17 und 18, dass wir heute so reichlich anschauen können. Herr, lass es in uns wirklich Frucht bringen, Herr, damit wir nicht so sind. Verändere uns Schritt für Schritt in deiner Gnade. Amen. Dann alles Gute euch.